Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören als Predigttext den Psalm 19, den wir ja zuvor auch gebetet haben. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen, ohne Sprache und ohne Worte. Unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende. Und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen. Und wer sie hält, der hat großen Lohn. Wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen. So werde ich ohne Tadel sein und rein bleiben von großer Missetat. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. So bitten wir dich, Herr, segne du Reden und Hören. Tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Geschätzte Geschwister, seit 3 Wochen herrscht nun ein blutiger Konflikt im Nahen Osten. Auf brutale und menschenverachtende Weise haben Terroristen aus dem Gazastreifen ihrem Vernichtungswillen freien Lauf gelassen. Der Zeitpunkt ihres Angriffs war ausgeklügelt mit einer teuflischen Genauigkeit. Genau 50 Jahre nach dem Yom Kippur-Krieg 1973, als Israel gerade seinen höchsten Feiertag beging und die Soldaten zum größten Teil zu Hause bei den Familien waren. Auch diesmal haben die Terroristen ein jüdisches Fest gewählt, das genau am Abend des 6. Oktober beginnt. Also am Freitagabend begann und noch den folgenden Samstag, Sabbat, einschloss. Dieses Jahr eben war dieses Fest ausgerechnet Sabbat. Und das Fest, das sie mit ausgeklügelter Genauigkeit gewählt hatten, war Simchat Torah, das Fest der Torah-Freude. Simchat ist die Freude, Torah ist die Weisung oder das Gesetz. Auch bei nicht-religiösen Juden ist es ein beliebtes Fest, vor allem bei Familien mit Kindern. Schulen und Geschäfte haben noch geschlossen, den Kindern werden Süßigkeiten verteilt. In der Synagoge steht am Freitagabend der Schrein, also der Kasten, hinter dem die Torah-Rollen sind, offen. Man sieht die geschmückten Rollen. An diesem Abend werden die Rollen herausgenommen und sie werden tanzend durch die Synagoge geführt. Das kann sehr lange gehen. Und Kinder und Jugendliche säumen den Weg der Tora, die herumgeführt wird mit selbstgebastelten Wimpeln und Fähnchen. Das war Simchat oder ist Simchat Tora 2023. Der Anlass dieses schönen Festes besteht darin, dass man mit der fortlaufenden Lesung der Gesetzbücher, also der 5 Buchbücher Mose, im Laufe eines Jahres durchgekommen ist. Also von Woche zu Woche immer ein Abschnitt von 1. Mose bis 5. Mose. Und an Simchat Torah wird man mit dem letzten Stück von 5. Mose fertig und beginnt sofort wieder mit dem 1. Buch Mose. Damit erschließt sich der Kreis an diesem Tag. Man denkt an die letzten Worte des Mose, bevor das Volk ins gelobte Land hineingeführt wird, und beginnt gleich wieder mit der Schöpfungsgeschichte. Und nur an diesem Tag liest man die Tora des Nachts. Mit all dem zeigt man, dass die Tora kein Ende hat. Sie umschließt das ganze Leben. Sie muss immer weiter studiert werden, von Jahr zu Jahr immer weiter, bis wir in der Ewigkeit sind. Sie muss weiter studiert werden, denn sie ist so reich, so lebensdienlich, so lebensbeglückend, dass sie unverzichtbar ist, so reich und so ewig wie Gott selbst, der sie uns gegeben hat. Schade, dass wir Christen kein solches Bibelfest haben. Es wäre ein würdiger Anlass, glaube ich. Also genau an diesem Tag, Simchat Torah, geschah das Unfassbare. Militante Hasser des Judenstaates durchbrachen die Grenzanlagen an 29 Stellen, drangen in die Siedlungen ein und töteten oder verschleppten alles, was ihnen begegnete, vom Baby bis zum Greis. Die Bilder gehen immer noch um die Welt. 1400 Getötete an einem einzigen Tag. Davon 260 Jugendliche, die bei einem Musikfestival massakriert wurden. Das gab es bisher nicht. Und Klammer auf, in den 70 Jahren des Staates Israel, wann ist so etwas einmal in umgekehrter Richtung geschehen? Niemals. Die Palästinenser haben nicht aufgehört mit ihren Raketen, aber nie ist ein Jude in ein palästinensisches Gebiet eingedrungen, hat dort ein Massaker angerichtet. Hier kommt jetzt alles zusammen. Der Psalm 19 mit dem Jubel über die Tora, deswegen habe ich als Titel für diese Predigt genommen, Terror versus Tora, wegen Simchat Torah. Und der heutige Anlass des Sonntags, wir feiern am Dienstag Reformationstag, am Sonntag davor oder danach wird der Reformation gedacht. Auch die Reformation ist so ein Bibelfestanlass. Luther hatte gesagt, die Bibel ist unter der Bank geblieben im Papsttum. Man hat sie einfach nicht gelesen. Und in seiner Klosterzeit, wo er die Psalmen gelesen hat, wo er gemerkt hat, in diesen Worten, etwa bei Psalm 31, bei Psalm 32 und 71, wo es heißt, rette mich durch deine Gerechtigkeit, nicht durch die, die ich mir erwerbe, durch meine Werke. Da hat er gemerkt, es muss etwas mehr am Glauben sein. Und im Römerbrief hat er die Bestätigung gefunden, ja, es ist die geschenkte Gerechtigkeit, nicht die von mir gemachte Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Terror an Simchat Torah zeigt, es geht letztlich um die Vorherrschaft welches Buches. Welches heilige Buch ist das wirklich geoffenbarte Buch, der Koran oder die Bibel? Schon der Hass Hitlers auf das Judentum hatte sich im Grunde gegen die Tora gerichtet, insbesondere gegen die Gebote, die seiner staatlichen Willkür Einhalt gebieten würden, gegen die geoffenbarte Wahrheit, dass Israel das erwählte Volk ist. Und dass man es mit besonderer Rücksicht und Respekt zu behandeln hat, als dem Augapfel Gottes. Welches Buch ist das Wahre? Welcher Gott ist also der wahre Gott? Wessen Offenbarung bezeugt die Wahrheit? Und dieser Kampf hört nicht auf. Das Ringen um diese Wahrheit bis zu diesem Tag. Und vielleicht haben Sie es nicht mitbekommen, gestern haben wir die Profilkonferenz in Landau gehabt. Einige waren dabei. Zu Gast war Volker Kauder und meine Wenigkeit. Volker Kauder spricht heute Morgen noch. Und die Antifaschisten haben Wind davon bekommen, haben heute Nacht das Gebäude beschmiert, haben heute Morgen eine Demonstration vor dem Gebäude aufgezogen und sich mussten erst polizeilich entfernt werden, damit der Gottesdienst stattfinden kann. Das ist Ringen um die Wahrheit der Tora. Und der Psalm 19 bringt die Schönheit, die Freude über die Tora auf eine wunderbare Weise zum Ausdruck. Wenden wir uns diesem Psalm zu. Das Besondere in Psalm 19 ist die Verbindung der Schwerpunkte Schöpfung und das Lob, das durch die Schöpfung in alle Welt hinausgeht, mit dem Lobpreis der Tora. Zunächst wird von der Herrlichkeit Gottes gesprochen, die von seiner Schöpfung gepriesen wird. Das Werk preist den Meister. In beiden Teilen geht es um Erleuchtung. Die Sonne leuchtet hell, geht aus ihrer Kammer. Und um Freude. Wobei die Freude an der Tora im zweiten Teil ab Vers 8 alle anderen Freuden weit überstrahlt. Man spürt es auch in den hebräischen Formen, in denen David hier dichtet. Die Tora begeistert ihn noch mehr als die Sonne. Und doch gehört beides zusammen. Das Lob Gottes durch seine Schöpfung und die Offenbarung seines Wortes. Die Wortoffenbarung gibt die Stimme und die geistliche Klarheit. Die Wortoffenbarung gibt die Stimme und gibt die geistliche Klarheit. Die Schöpfung gibt dieser Stimme die Kehle, die leibliche und die liebliche Gestalt, sodass wir nicht nur Worte hören und verstehen, geistiger Vorgang, sondern auch ein Organ da ist, das diesen Schall hervorbringen kann. Schöpfung und Tora. Es ist Anzeichen einer großen Verarmung der Theologie, dass man behauptet hat, die beiden Teile des Psalmes könnten nicht vom gleichen Verfasser stammen. Was für ein kleinkariertes Denken wird hier unterstellt. Es war ein Züricher Professor für Altes Testament, der allerdings aus Deutschland kam, der behauptete, die Wissenschaft, ja, da muss man immer vorsichtig sein, wenn es heißt die Wissenschaft. Die Wissenschaft habe gezeigt, man sei sich mehr oder weniger einig, dass der Verfasser des Schöpfungshymnus nicht zugleich die Tora-Freude beschrieben haben könne. Ein Tübinger Kollege von ihm antwortete, das stimme gar nicht, erstens ist die Wissenschaft sich da gar nicht so einig. Das kennen wir auch aus anderen Diskussionen. Ja? Denken wir an Klima, Gender und Corona und so weiter. Also erstens ist die Wissenschaft sich da gar nicht so einig und zweitens gibt es sehr gute Gründe, warum das Lob der Schöpfung und das Lob der Tora zusammengehören. Von dieser Debatte wollen wir nachher noch ein bisschen hören. Schauen wir Vers 2 und 3 an. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Unaufhörlich, von Tag zu Tag, von Nacht zu Nacht preist das Werk seinen Meister. Unaufhörlich und durch die gesamte Schöpfung hindurch. Jedes Staubkorn, jeder Planet und noch jedes schwarze Loch ist ein Wunderwerk des allmächtigen Gottes. Jedes Lebewesen verdankt sich dem, der das Leben selbst ist, der Leben geben und nehmen kann. Das Neue Testament nennt seinen Namen Jesus Christus. Er ist als Mitschöpfer das Leben, das sich mitteilt. So herrlich ist er. Mit göttlicher Autorität sagt Jesus beim Einzug nach Jerusalem, als er von den Kindern dort als Sohn Davids gelobt wird, er habe doch das Recht, dieses Lob entgegenzunehmen. Denn das Lob vom Schöpfungspsalm 8 sei letztlich auf ihn zu beziehen. Ja, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Und Jesus sagt, ja, mir gehört dieses Lob. Das gilt also auch für Psalm 19. Es gefällt Gott, sich durch seine Geschöpfe preisen zu lassen. Es gefällt Gott, aus nichts etwas zu machen, das Nichtige zu erheben, dass es etwas sei zum Lobe seiner Herrlichkeit. Und jeden, der denkt, er sei in sich selbst herausragend, dass er diesen klein macht. Halten wir uns immer vor Augen, wenn der Dünkel uns juckt. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Hier, liebe Freunde, ergibt sich der Sinn unseres Lebens, dem, der uns gemacht hat, zu danken. Also erstmal ihn zu erkennen und dann zu danken und dann uns seiner würdig zu erweisen. Der große, allmächtige Gott, der sich herabgelassen hat, uns zu erschaffen. Er möchte auch, dass wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Keiner hat sich selbst ins Dasein gerufen. Ein anderer, viel höherer war es. Sollte uns das gleichgültig lassen? Sollten wir nicht auch tun, was alles Geschaffene nach diesem Psalm tut, dem Schöpfer Ehre erweisen? Denn so ist es in jedem Bereich. Jedes Haus, das wir bewohnen, jede Uhr, die wir mit uns führen, jedes Auto, das wir fahren, jedes Buch, das wir lesen, jeder Apfel, der uns schmeckt. Immer steckt ein kluger Geist dahinter. Kein Zufall in allem. Jedes wohlgeformte oder herbstlich bunte Blatt, jeder schöne Regenbogen, und ich meine den echten biblischen Regenbogen, nicht den verhunzten Regenbogen, der uns staunen lässt, alles Geschaffene preist den Meister und lässt den Menschen, der es sieht und der sein Leben dem Zusammenwirken mit den anderen Geschöpfen verdankt, diesen Lobpreis ins Wort fassen und laut werden nach oben. Und darum ist Erntedank auch so natürlich, so logisch, eigentlich unausweichlich. Einerseits. Und umso größer wiegt die Sünde des Menschen, der Gott nicht die Ehre gibt, die ihm zusteht. Anselm von Canterbury hatte es gesagt, Nondum considerasti quanti ponderis sit peccatum. Du wirst es nie ermessen, wie schwerwiegend die Sünde ist. Psalm 19 gibt also dem himmlischen Halleluja irdischen Ausdruck und bringt das wortlose Lobesbrausen in ein Wort, das wir nachgesprochen haben und immer wieder nachsprechen dürfen. Alle Geschöpfe außer dem Menschen, die starren Geschöpfe bis zu den Steinen und die Lebendigen, sie alle loben Gott ohne Sprache und ohne Worte. Das Halleluja, das lobet Jahwe, das sie sagen, das sie einander sagen, ist zwar wortlos, aber nicht ohne Schall. Vers 4 und 5. Ohne Sprache und ohne Worte. Unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis an die Enden der Welt. Was für ein Schall, was für ein Reden soll das sein? Das Pfeifen des Windes, das Brausen des Meeres, das Brüllen der Löwen, das Muhen der Kühe, das Miauen der Katzen, der Gesang der Nachtigall, das Gurren der Tauben oder das Kichern der Affen. Das ist ihr vielstimmiger Chor. Ihr Schall erschallt in allen Landen, aber ohne Worte. Und vielleicht nicht ganz verständlich schreibt David hier, unhörbar ist ihre Stimme. Ich denke, man kann es so verstehen, dass hier zwar ein Schall ergeht, aber er eben für den natürlichen Menschen unverständlich ist. Aber für den geistlichen Menschen, der die Offenbarung von Psalm 19 kennt, der weiß, dass hier ein Gotteslob ertönt, der versteht etwas, der vernimmt hier einen Lobpreis. Für den geistlichen Menschen ein Gotteslob, für den natürlichen Menschen unhörbar. Beispielhaft richtet David dann den Blick auf die Sonne und verweilt dort einige Momente. Verse 5 bis 7. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen die Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Freude, heraustreten aus der Kammer, das Bild vom Bräutigam. Es malt uns einen Liebenden vor Augen. Er freut sich auf die liebevolle Begegnung mit der Braut. So schreitet die Sonne voran und beleuchtet und erwärmt auf ihrem Weg Tag für Tag die Erde. Nichts bleibt vor ihrem Licht verborgen und vor ihrer Glut. Zur Vorfreude auf eine Hochzeit, auf Ehe, auf liebevolle Begegnung kommt noch die Wärme, die sie spendet. Licht und Wärme durch die Sonne. Irgendwie ist hier die Schöpfung, die ja auch dunkel, kalt und gewalttätig sein kann, ganz lieblich und warm und fröhlich. Unglaublich dicht hat David hier die Worte gesetzt. Wie das Werk den Meister preist, wenn es wie eine schöne Uhr funktioniert, wie eine schöne Blume ein Lobpreis ist, da ist alles in schöner und froher Ordnung. Eine Schönheit, die erst durch diese bestimmte göttliche Ordnung entsteht. Wie ja überhaupt alle Schönheit auf einer gewissen Ordnung basiert. Der Terror gegen die Tora ist auch eben etwas besonders Hässliches, weil sie sich gegen die göttliche Ordnung, gegen natürliches Empfinden richtet. Und die Ordnung wird wieder aufgerichtet, allein durch Gottes Wort. Schönheit in der Ordnung und Heiligung durch die Ordnung des Wortes Gottes. Das ist ein großartiger Gedanke Gottes, dem David hier Ausdruck verleiht. Denn Gott ist kein Gott der Unordnung, wie Paulus sagt, sondern des Friedens. Dieser Friede ist durch und durch Ordnung, biblisch gesprochen Gerechtigkeit, Wahrheit, Weisheit, Geradheit. Gegen all das ist das Gesetz nicht. Galater 5, 23. Der Kampf gegen den Frieden, den wir im Nahen Osten und auch hierzulande sehen, ist letztlich ein Kampf gegen die Ordnung Gottes, gegen die Tora. Es ist speziell, dass Psalm 19 diese Ordnung in Schöpfung und Tora nicht nur preist, sondern dass der Psalm 19 selber in einer bestimmten Ordnung abgefasst ist. Er widerspiegelt die Ordnung des göttlichen Logos in seiner hebräischen Gestalt. Umso stärker wird dann empfunden, was passiert, wenn der Mensch aus dieser Ordnung herausfällt und wie tief eben dieses Herausfallen, diese Sünde ist. Deswegen schließt sich ja den beiden Teilen, Schöpfungslob, Toralob, ein Teil des Bußgebetes an. Verzeihe mir die verborgenen Sünden, damit der Beter wieder in diese Ordnung und Schönheit zurückfinden kann. Auf welche Weise hier im Hebräischen das sich vollzieht, kann ich Ihnen nur andeuten. Die Verse 8 bis 11 zum Beispiel sind völlig gleichförmig gebaut. Immer 3+2 Wörter pro Zeile und Gedanke, 6-mal hintereinander. Vers 11 verweilt dann bei der Köstlichkeit und Süße der Tora, die er sich sprichwörtlich auf der Zunge zergehen lässt. Bis zum Schmecken der Süße mit Zunge und Gaumen. Es ist süßer als Honig und Honigseim, also das, was flüssig herausfließt, was man noch mit schnelleren Zügen zu sich nehmen kann. Diese Verse 8 bis 11 stellen uns eine existenzielle Frage. Siehst du es auch so? empfindest du wie David hier die höchste Genugtuung, die höchste Befriedigung, vor Gottes Wort zu sitzen, seine Auslegung zu hören und tief in dich aufzunehmen? Oder gibt dir etwas anderes den Kick? Was ist dir lieber als alles andere? Ist es dir wichtiger, Gottes Wort zu hören und zu lesen und darin Erfüllung zu suchen? Oder suchst du es in einem Partner, im Alkohol, im Geld oder sonst wo in einer Sucht? Meine Frau und ich empfinden das Lesen der Bibel in jeder Beziehung des Lebens als ungeheuer heilsam. Es befreit einfach davon, in irdischen Dingen die letzte Befriedigung und Heimat zu suchen, sich an Irdisches zu versklaven. Ob David diesen Psalm schon beten konnte, bevor er sich noch die Bathseba geschnappt hat? Ich habe da meine Zweifel. Denn bis dahin, bis zu diesem Zerbruch, wo der Sohn der Bathseba, der Erste, daran glauben musste, also bis zu dem Zeitpunkt, als er sich bekennen musste, des Todes schuldig zu sein, war ihm noch das Geliebtwerden und Befriedigtwerden durch Frauen wichtiger als die Tora, ganz offensichtlich. Nachdem Nathan David verwarnt hatte und ihm die Strafe nannte, nahm David bis zu diesem Zeitpunkt, ich muss noch mal anfangen, also nachdem der Prophet Nathan David verwarnte und ihm die Strafe nannte, nahm David keine weitere Frau mehr. Als man ihn dann im hohen Alter noch Abishag von Schunem ins Bett geben wollte, um ihn zu erwärmen, konnte er die Ehe nicht mehr vollziehen. Zwischen 2. Samuel 12 und dem ganzen restlichen Leben bis zum 1. Könige 1 hat er offensichtlich sich genügen lassen. Es ist ein besonderes Geheimnis des Wortes Gottes, dass es denen, die sich ihm aussetzen, das Begehren auf die wahren und schönen Dinge lenkt, auf die Dinge, die unser Leben ausrichten, auf die Ewigkeit, auf die göttlichen Tugenden, so dass das Werk und wir selbst den Meister preisen können. So wird unser Herz, ja das ganze Leben und Streben, geheimnisvoll und wirksam erneuert. Das Wort Gottes wirkt nahrhafter und besser. Es wirkt immer als immer besser schmeckendes Lebensmittel. Es ist die Lebensmitte. Es ernährt und erzieht, erfreut und erfrischt. Das will David hier wunderbar zum Ausdruck bringen. Es ordnet und sortiert alle Dinge des Lebens. Und darum beginnt er auch ganz oben mit dem Schöpfungslob der Sonne und kommt dann zur Wortoffenbarung der Tora. Schauen wir uns noch den dritten Teil an, Verse 12 bis 15. Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen, und wer sie hält, der hat großen Lohn. Wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Sünden. Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, dass sie nicht über mich herrschen, so werde ich ohne Tadel sein und rein bleiben von großer Missetat. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Die verborgenen Sünden. Er hat nicht nur die offensichtlichen vor Augen, sondern geleitet von der Schrift auch die verborgenen. Auch die, die er nicht kennt, für die gibt er sich vorsichtshalber sozusagen die Schuld, weil er erkannt hat, wie schwerwiegend die Unordentlichkeit des Menschen gegen Gott ist. Diese umfassende Sündenerkenntnis ist sehr wichtig. Denn das biblische Verständnis von Sünde gibt sich nicht zufrieden mit äußerer Moral. Es geht um das ganze Herz, um jeden Gedanken, jedes Gefühl, es sei hochmütig oder depressiv, begehrlich oder jähzornig. auch was unserem eigenen Erkennen, unserem eigenen Verstehen entzogen ist, das weiß Gott genau. Darum soll man sich in der Beichte, sei es in der allgemeinen Beichte hier in der Kirche zu Beginn des Gottesdienstes, sei es in der Beichte von Mensch zu Mensch, aller Sünden, aller Gebote schuldig sprechen. David betet uns vor, wie wir um Vergebung der verborgenen Sünden und dann um die Heiligung beten können. Wenn die Sünden vergeben sind, auch die verborgenen, dann muss die Heiligung eintreten, das Herz und die Lippen. Denn das, was auf die Lippen kommt, war zuvor im Herzen. Vers 15. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Zu Beginn hatten wir die Rede der Schöpfung als Schöpfungslob und hier taucht die Rede des Menschen auf. Es ist eine Klammer. Möge die eigene Rede Gott so wohlgefallen, wie ihm das Erzählen gefällt, das die Himmel und die Feste vollziehen, die von Tag zu Tag das Werk des Schöpfers, das Werk der göttlichen Hände rezitieren. So stehen nun die drei Teile des Psalms vor uns, das Schöpfungslob, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes, das Schriftlob, der Beter preist die Herrlichkeit der Tora, und dann die Erkenntnis der eigenen Unvollkommenheit, ja Sündhaftigkeit. Und all das gehört zusammen. Wer Psalm 19 nicht zusammenhalten kann, ich habe das am Anfang angedeutet mit diesen verschiedenen Theologen, die Namen spielen hier keine Rolle. Wer das nicht zusammenhalten kann, der kann letztlich auch die beiden Teile des Kanons, Altes und Neues Testament, nicht zusammenhalten. Denn in Jesus Christus ist beides verbunden. Schöpfungslob und Schriftlob, Altes und Neues Testament. Er ist Mittler der Schöpfung. Er ist das Wort, durch das alles geschaffen ist. Er bezeugt sich in der Tora. Er bezeugt sich in der Schöpfung, als Schöpfungsmittler, als Logos, als das Wort, als die Ordnung, die alles durchwirkt. Den Menschen zur Freude und als ordnende Kraft. Mit anderen Worten, theologisch gesagt, zur Rechtfertigung und zur Heiligung. So ist die Schrift Nütze, wie Paulus in der berühmten Inspirationsstelle sagt, Nütze zur Lehre, zur Heiligung, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk geschickt. Lebensmittel und Lebensmittel. Angesichts des Terrors im Nahen Osten und auch der Auseinandersetzungen hierzulande haben wir gehört, es geht letztlich um die Vorherrschaft eines der heiligen Bücher oder überhaupt der Wahrheit Gottes gegen die selbsterwählten Wahrheiten der Menschen. Tora oder Koran oder Genderideologie und Sozialismus. Mit Messern und Bomben wird keine Wahrheit die Herzen erreichen. Aber wer sich dem Schöpfungslob und dem Schriftlob und der Schriftlektüre aussetzt, der wird in das Lob des Bräutigams, der Sonne, einstimmen können, der die eigene Kammer verlässt und sich der Braut nähert und die Hinwendung zur Tora als dem heiligen Buch feiert als seine Lebensmitte und Lebensmittel. Es ist schon traurig, wie wenig Menschen diesen Zugang finden, obwohl die Bibel auf alle möglichen und unmöglichen Weisen heute zugänglich ist. Denken wir nun daran, auf wie vielen digitalen Wegen und auf wie viele Übersetzungsarten die Schrift zugänglich ist. Dennoch ist sie wie versteckt. Die Wurzeln für die Wende zum Guten werden gelegt, immer wenn man sich der Tora zuwendet und ihr in Familie und persönlichem Leben und Gemeinde neuen Raum zumisst. Denn das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind wahrhaftig, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel feines Gold. Sie sind süßer als Honig und Honigseim. Dies den Menschen heute lieb machen, ist wie ein Säen bei Nacht. Am Tag wird es aufgehen. Unausweichlich kommt der Tag des Erntens für die einen, der Tag des Gerichts für die anderen, die die Tora mit ihrem Terror bekämpfen. Wir bleiben beim Lob der Tora und geben so der Schöpfung mit ihrem Lob Stimme und Wort. Amen.